Hallo, hallo.
Hallo.
Oh je, das klingt aber nicht sehr happy.
Nee, ich bin hochgradig deprimiert. Es ist vorbei. Ich brauche
Was
Urlaub.
los?
Das hat echt das Fass zum Überlaufen gebracht, diese Begegnung der dritten Art.
Was denn? Was denn passiert?
Ich war diese Woche mit einer meiner jungen Volljährigen bei einer Beratungsstelle. Und alle, die mich nicht kennen, ich empfinde mich schon als sehr modernen und extrovertiert aussehenden Typen. Ich habe sehr bunte Klamotten an. Was? Ist doch so.
Aussehenden, als extrovertiert aussehende. Du bist nicht nur extrovertiert aussehend, du bist auch extrovertiert.
Das überlasse ich jedem selbst, das zu entscheiden. Ich finde mich nicht so extrovertiert. Ich finde mich auch sehr
Okay.
introvertiert. So, whatever.
Okay, ja. Ja, Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, ne? Alles
Ich
klar.
habe auch
Ja, okay.
introvertierte Seiten. Okay? Das lassen wir es einfach so stehen.
Okay.
Darum geht's nicht. So. Auf jeden Fall finde ich, dass ich auch ein gewisses Aussehen habe, was sehr ja, jugendlich nicht, aber jung ist. Würde ich mal so sagen.
Ja.
So.
Ja.
Und ich mag das auch. Ich mag das, wenn Leute mich anlächeln und sagen, boah, krass, komische Schuhe oder lustige Schuhe, dass ich jemanden dadurch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann oder so, ne? Und dieser Typ hat einfach dieses 21-jährige Mädchen gefragt, ob ich ihre Mutter bin. Was glaubt der, wann ich die
In
gekriegt
der
habe?
Beratungsstelle.
Ja? Wann soll ich die gekriegt haben? Mit 10 oder was? Mit 8. Meine eigene Selbstwahrnehmung ist, dass ich Ende 20 aussehe. Der hat mich einfach mal auf die 40 katapultiert. Eiskalt. Da komme ich
Ja,
gar nicht drauf
vielleicht sieht
klar.
sie ja so unfassbar jung aus,
Nein, nein,
dass sie
nein.
aussieht wie 12, weil eine 12-Jährige könntest du ja schon haben oder eine 13-Jährige.
Sie war tatsächlich sehr süß, weil sie mitgekriegt hat, wie hochgradig schockiert ich war. Und sie hat das dann auch gesagt. Dann habe ich gesagt, und warum sollten wir mit einer 12-Jährigen in so eine Beratungsstelle gehen und diese Themen besprechen? Ja, war sie auch utjekalt. Wusste auch nicht mehr, was sie dazu sagen soll. Es war einfach hochgradig
Also
deprimierend.
ich finde, dass du sehr jung aussiehst.
Ach, ja, ich fand das auch.
Ich
B bis
finde,
man
du
mir.
hast eine Haut wie eine Göttin, so glatt und strahlend.
Es ist so
Und
fishing
ich
for
finde,
compliments gerade.
dass du überhaupt nicht aussiehst wie 40.
Ey, ich fand das auch
Zero.
nicht. Der Typ hat dann versucht, sich rauszureden, einfach so hart verschissen. Kleiner Hosenkacker.
Ja gut, aber ich meine, ich finde, ich sehe auch immer, also ich habe von mir auch immer gehalten, dass ich sehr viel jünger geschätzt werde, als ich eigentlich bin. Und ich sag mal so, seit so 25 fand ich das dann auch immer irgendwie toll. Früher will man ja immer älter geschätzt werden.
Ja.
Aber inzwischen werde ich leider immer häufiger richtig geschätzt. Und dann denke ich mir so, ja, okay, ja, ich bin 29. Mist! Aber was mir letztens auch wieder gesagt wurde, dass das durch meine Art kommt. Letztens hat jemand zu mir gesagt, ich sehe aus wie Anfang 20, aber ich rede wie Ende 20. Damit, das fand ich dann wieder
Das
okay.
ist okay.
Dann dachte ich mir so,
Ja.
ja, okay, das finde ich gut. Ne? Ja.
Ja, ich bin ja damals auch, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, war ich ja noch sehr, sehr tiny. Und damals haben mich, mein Mann ist ein paar Jahre älter. Damals hat mich sein bester Freund gefragt, wie alt ich bin. Damals habe ich dann gesagt, 24. Es war hart gelogen. Als ich dann wirklich 24 geworden bin, hat er mich dann gefragt, sag mal, warst du nicht schon mal 24? Es ist keinem
Ja,
aufgefallen.
vor 4 Jahren.
Ja, es ist keinem aufgefallen, dass ich mich älter gemacht habe. Also ich habe auch immer älter gewirkt tatsächlich.
Und dein Mann hat sich beim Kennenlernen jünger gemacht.
Ja, und ich habe mich älter gemacht, sonst hätte das niemals gematcht. Er war mir nämlich zu alt und ich ihm eigentlich zu jung. Didim. Unsere Beziehung
Tja.
basiert auf einer Lüge. Oh Gott, wir sollten jetzt
Tja.
anfangen. Das wird nicht besser hier.
Also, ich finde, wie gesagt, dass du nicht aussiehst wie 40 und deswegen, es liegt an dem Typen und nicht an dir. Um das ja, jetzt auch mal
so muss es eigentlich sein. Aber das hat mir den letzten Rest gegeben. Jetzt bin ich absolut urlaubsreif.
Tja.
Ich werde auch hochdeprimiert sein, wenn meine 21-jährige Tochter, die tatsächlich 21 ist, wenn man dann sagt, ach, ist das deine Mutter? Wenn ich wahrscheinlich, nein, ihre Freundin.
Nee, wieso? Tja, naja, ich werde nächstes Jahr 30 und das ist auch eine Zäsur, finde ich. Naja. Anyways, also Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen Podcasts. Ich wurde heute wieder auf unseren Podcast angesprochen, auf der Arbeit, von einer Person, mit der ich lange nichts mehr zu tun hatte. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das Wort verbreitet sich. Es ist ein Podcast in town. Also Leute, übrigens, wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr unseren Podcast mögt, dann empfehlt ihn doch noch ein bisschen weiter.
Like
erzählt davon. Sagt, dass wir toll sind. Sagt, dass wir inhaltlich so super sind.
Dass ihr viel davon mitnehmen könnt. Übrigens hat eine Kollegin von mir, die im Jugendamt arbeitet, die findet unseren Podcast auch ganz toll. Und die hat mir diese Woche erzählt, dass die ihrer Praktikantin von der Kato in Aachen, also der Uni, wo man soziale Arbeit bei uns studieren kann, den Podcast empfohlen hat und die es wohl auch weiterempfohlen hat.
Yay!
Da habe ich mich auch mega gefreut, weil das anscheinend auch für Fachkräfte interessant ist.
Lustig, weil am Anfang haben wir das irgendwie gar nicht so in die Richtung konzipiert.
Nee, aber da freue ich mich extrem drüber. Auf jeden Fall, ja. Deswegen bitte, bitte like and share.
Go Sozialarbeiter. Woo-woo. Ja, jedenfalls. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür. Und wir haben mal wieder einen Teil 2. Wie letztes Mal schon angekündigt. Heute geht es wieder einmal um Depression. Und falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann macht das doch mal, denn da haben wir wie schon beim letzten Zweiteiler sozusagen die Basis gelegt und alles besprochen und die Theorie gemacht sozusagen. Und heute wollen wir noch einmal näher auf ein bestimmtes Thema eingehen und zwar depressive Eltern und die Auswirkungen auf Kindern. Und ja, da sind noch ein paar Unterpunkte mit dabei, nur damit ihr schon mal wisst, auf was ihr euch jetzt heute hier einstellen könnt. Und deswegen freue ich mich jetzt auch wieder auf die Folge, weil depressive Eltern ist natürlich auch ein Gebiet, mit dem Sarah sehr viel zu tun hat in ihren Fällen und schon sehr häufig erlebt hat. Und explizit Depression im Familiengefüge ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr spannend ist und was wir uns heute nochmal näher anschauen werden.
Ja, das stimmt. Mit depressiven Eltern arbeite ich sehr häufig zusammen, was ja nicht verwunderlich ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, die wir ja in der letzten Folge auch schon gesagt haben, wie oft Depression einfach in Deutschland verbreitet ist. Natürlich habe ich somit auch ganz viel mit den Auswirkungen zu tun, die für die Kinder dadurch entstehen. Es gibt ein super interessantes Experiment, was ich jedem empfehlen kann, sich anzugucken, von Edward Tronick. Das ist das Stillface-Experiment. Das ist ein Video, das zeigt eine Mutter, die am Anfang quasi normale Gestik und Mimik zeigt mit ihrem Säugling. Und das Kind erwidert das. Und dann ist das ja dieses, naja, fein, kutschi, kutschi, so. Und man sieht, weil wir das ja völlig übersteigert machen, automatisch, das ist ja ein Instinkt, das macht man ja automatisch, wenn man mit kleinen Kindern und mit Babys irgendwie was zu tun hat. Dann ist, wird man
und mit Hunden.
Ja, vor allem, ja, das stimmt. Warum macht man das mit Hunden? Das ist eigentlich auch eine interessante Frage.
Keine Ahnung, aber die Stimme geht ja dann auch immer so hoch. Kutschi, kutschi, kutschi. Und dann rasten die Hunde ja immer so richtig aus.
Ja, und auch diese krasse, übersteigerte Gestik und Mimik. Dann geht der Mund auf und die Augen so, ja, hast du das fein gemacht? So. Und
ich lade euch auf Instagram ein Bild hoch, wie Sarah das gerade nachgemacht hat. Ne?
Ja, da könnt ihr euch selber nochmal davon überzeugen, dass ich nicht wie 40 aussehe.
Genau.
So, auf jeden Fall sieht man am Anfang, wie die miteinander interagieren. Die Mutter gibt den Impuls, das Kind reagiert. Dann sieht man, dass die Mutter keinen Impuls mehr gibt und einfach mit einem neutralen Gesichtsausdruck das Kind anschaut. Das Kind versucht, in die Interaktion zu gehen, versucht zu artikulieren, versucht zu kreischen, versucht sich zu bewegen. Ne? Und die Mutter reagiert darauf nicht und daraufhin dreht das Kind sich weg. Das ist total eindrücklich. Das zeigt, dass wenn das Kind keine Ansprache bekommt über Gestik und Mimik, dass es dann quasi auch keine Ansprache macht und dann auch in der gleichen Mimik quasi verharren bleibt. Und das ist eigentlich genau das, was bei depressiv erkrankten Eltern mit ganz kleinen Kindern passiert. Die haben ja oft so teilnahmslose, ne, viele sagen ja Depri oder traurige Gesichtsausdrücke, aber eigentlich haben wir ja beim letzten Mal auch schon geklärt, fühlen die gar nichts. Eine innere Leere oft, eine Bedrücktheit, ne? Manchmal eine Traurigkeit, aber je nachdem, wie intensiv die Depression ist, ist es oft auch eine einfache Leere, die kaum auszuhalten ist. Und jetzt kommt nämlich etwas ganz Erschreckendes dazu. Wie guckst du auf dein Smartphone, Mimi? Das werden wir euch auch hochladen.
Für alle, die jetzt natürlich mich nicht sehen. Ich habe ein ausdrucksloses Gesicht, relativ, und schaue nach unten.
Nein, du hast ein extrem ausdrucksloses Gesicht, weil du ja entspannt bist und einfach nach links und rechts scrollst. Oder, ne? Also, wir lächeln ja nicht unser Smartphone an. Und
außer bei den lustigen Reels, die du mir andauernd schickst. Dann schon.
Ja, dann schon. Die wir uns gegenseitig schicken. Irgendwelche Hunde-Reels, ja. Ne?
Dann schon. Aber ja, in der Regel hat man ein sehr ausdrucksloses Gesicht, wenn man am Handy hängt, ja.
Was einem depressiven Gesicht gleicht. Und deswegen ist es jetzt auch mit der neuen Generation immer häufiger so, dass Säuglinge mit Bindungsproblematiken oder Kleinkinder mit Bindungsproblematiken kommen, wo die Eltern aber gar nicht erkrankt sind. Weil die einfach dann ständig auf dem Smartphone gucken und dem Kind keine Gestik und Mimik geben. Und da ich das wusste, als ich quasi Kinder gekriegt habe, habe ich ganz bewusst darauf geachtet, das Handy so viel wie möglich wegzutun. Und mit denen, also auch wirklich nicht in Greifnähe, weil ganz oft macht es Ding Ding und dann hat man es schnell in der Hand und auf einmal hat man wieder 5 Minuten in das Handy reingestarrt, ohne dass man es einfach für sich so klar hatte, ne? Und genau, es gibt halt auch so tolle Kampagnen, wo dann halt so Rede mit mir steht und dann ist dann so eine Mutter mit einem Smartphone und das Kind guckt einfach total verdutzt aus dem Kinderwagen raus und nach dem Motto, hallo, ich bin auch noch hier. Und verschiedene Kampagnen einfach, wo Eltern in verschiedenen Situationen mit dem Smartphone sind und das Kind eigentlich Ansprache benötigt und es keine kriegt. Also das ist leider so ein Effekt, den es jetzt mit der neuen Generation und mit dem 21. Jahrhundert gibt. Aber was da passiert, ist einfach auf diesem Still-Face-Experiment gut zu erklären, warum das so schädlich für unsere Kinder ist und warum es auch so schädlich ist, wenn man quasi unter einer psychischen Erkrankung diese wenigen Gestiken und Mimiken zeigt.
Du hast ja eben gesagt, dass dadurch, also durch dieses händige Scrolle, immer mehr Kleinkinder eine Bindungsstörung entwickeln.
Können.
Das würde jetzt im Umkehrschluss können, ja. Das würde ja jetzt im Umkehrschluss bedeuten, dass Kinder von depressiven Eltern häufiger so eine Störung entwickeln, oder?
Die Gefahr ist auf jeden Fall höher, ja. Ja. Weil die Kinder nicht diese ungeteilte Resonanz bekommen und Aufmerksamkeit bekommen und es eher ja, mal so ist und mal nicht so ist. Es reicht aber auch tatsächlich, wenn ein anderer Bindungspartner das übernimmt. Also wenn die Mutter zum Beispiel eine Depression hat, das erkannt wird und der Vater das übernimmt oder andersrum, reicht das aus, weil dann hat das Kind ja diesen Kontakt regelmäßig und ständig. Wenn der Vater aber nur am Wochenende da ist, dann ist es schwierig. Denn dann kriegt der Säugling ja mit, dass die Bedürfnisse nach Kommunikation und Austausch nicht gehört und gesehen werden oder nicht immer, sondern mal ja, mal nein und das ist dann auch schwierig. Also es könnten dadurch eventuell Bindungsprobleme auftreten. Was ich einmal mit einer Mama gemacht habe, die vorher schon Depressionen hatte, dann auch eine Wochenbettdepression entwickelt hat, dass sie diese Gefühlsregungen im Gesicht zeigt, ohne dass sie sich fühlt.
Also es quasi extra vorspielt, um eben keine Bindungsstörung zu verursachen, weil das Kind checkt es ja nicht in dem Augenblick.
Genau, oder keine Kommunikationsstörung einfach verursacht. Ne? Es gibt ja nicht nur die Bindungsstörung, es gibt ja auch andere Sachen, Interaktionsstörung. Ne? Es geht ja auch um die Bindung zwischen Mutter und Kind oder zwischen Elternteil und Kind, die dadurch eine Störung erleiden kann. Also um das zu verringern, die Wahrscheinlichkeit, ist das zum Beispiel eine Möglichkeit.
Aber funktioniert das dann nur bei ganz kleinen Kindern, weil sie das dann ja nicht richtig verstehen oder halt nicht checken sozusagen, dass das jetzt fake ist? Weil je älter das Kind wird, desto mehr kriegt es ja auch mit, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Aber die Möglichkeit, in der man eine Bindungsproblematik entwickeln kann, ist halt einfach begrenzt. Wenn die Mutter mit 3 oder 4 Jahren, dann können da Interaktionsstörungen entstehen, aber dann ist so diese solide Bindung ist dann da. Es sei denn, es passiert dann noch ein ganz schlimmes Trauma. Wir haben ja schon in einer anderen Folge auch über die verschiedenen Phasen gesprochen, zum Beispiel das Urvertrauen versus das Urmisstrauen. Und da ist zum Beispiel es wichtig, dass man dann eine ganz starke und solide Bindung dem Kind suggeriert und ganz viel Sicherheit, damit es dieses große Urvertrauen in die Welt und in die Umgebung entwickeln kann. Und dadurch muss es sich halt sicher, aufgehoben und geliebt fühlen. Ansonsten ist die Gefahr größer, dass es ein Urmisstrauen entwickelt und unsicher wird, ängstlich wird.
Wenn wir über depressive Eltern sprechen, wir haben ja in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen und wie gesagt, Leute, wenn ihr die nicht gehört habt, dann hört euch die unbedingt zuerst an, weil wir da über die ganzen Basics sprechen, wie sich eine Depression äußert und so weiter. Dann können sie ja, wie gesagt, keine Gefühle zeigen. Also sie haben quasi eine Unfähigkeit, Emotionen zu verspüren. Und zwar sind sie nicht die ganze Zeit nur traurig, wie du auch eben gesagt hast, sondern sie können ja auch keine Emotionen in irgendeiner Form spüren. Wenn ich mich jetzt einmal an meine Kindheit zurückerinnere, dann sind eigentlich alle Interaktionen, an die ich mich noch erinnere mit unseren Eltern, sind immer an eine Emotion geknüpft. Also du erinnerst dich ja eigentlich immer an die entweder total lustigen Sachen, die du mit deinen Eltern erlebt hast, oder auch an die wütenden Wutausbrüche, an Streits, an diese krassen Emotionen erinnerst du dich ja. Und das sind ja mit Sicherheit auch die Dinge, die in einer Kindheit prägend sind. Was macht das jetzt mit einem Kind, wenn das Elternteil diese Gefühle nicht ausdrücken kann?
Ja, da bist du auch schon genau im Kern des Ganzen quasi. Also es ist ja dann so, dass es für die Kinder aussieht, als wären die Eltern müde, als würden die viel schlafen, ne? Und Kinder sind ja einfach kleine Goldschätze, die beziehen alles immer auf sich. Das haben wir auch schon in anderen Folgen gesagt. Und die entwickeln ein ganz hohes Verantwortungsbewusstsein. Also, wenn ich jetzt lieb bin, dann geht es Mama besser. Wenn ich jetzt besser in der Schule bin, dann hat der Papa mehr Kraft, um mit mir später Fußball zu spielen. Oder ich muss jetzt ganz lieb zu meinem Geschwisterchen sein, weil nur dann helfe ich Mama oder Papa, damit die nicht noch müder sind. Das verstehen die halt überhaupt nicht. Und was dadurch passiert, durch dieses hohe Verantwortungsbewusstsein, dass sie das Gefühl haben, sie sind verantwortlich dafür, passiert ja auch automatisch. Was habe ich falsch gemacht? Ist Mama oder Papa, sind die sauer auf mich? Weil deren Horizont natürlich auch noch begrenzt ist. Und natürlich sich alles in deren Welt um sie dreht. In einem gewissen Alter sind die auch ganz sensibel zu gucken, wie ist die Mimik des anderen. Also manchmal, wenn ich einfach aufs Handy geguckt habe und die Kinder haben Fernsehen geguckt und ich dann die Füße hochgemacht habe und dachte, ja, sei es gepriesen, so ein bisschen Flitschen ist erlaubt, dann kam, also als meine Große noch klein war, kam meine Große. Und dann, als meine Kleine klein war, wusste ich das aber ja schon und konnte da anders reagieren, auf einmal auf mich zu und hat gesagt, bist du traurig? Nee, wieso? Du guckst so traurig. Nee, ich bin nicht traurig, das war einfach entspannt. Also die versuchen ja auch zu lesen, in welcher Situation gucken Mama und Papa so. Was gibt denen Sicherheit? Was muss ich tun, damit Mama und Papa so reagieren? Die wissen ganz genau, wenn die in die Nähe an die Hundekörbchen gehen, das wussten die schon seit Baby an, dann gibt's Ärger, immer. Egal, welche Verfassung ich hatte oder auch mein Mann hatte, es gibt immer Ärger. Das ist eine Berechenbarkeit. Die wissen, wenn die ein Glas umschütten, dann kriegen die, wenn sie es nicht extra machen, nie Ärger. Wenn wir jetzt schon 3-mal gesagt haben, schütt das Glas nicht um, pass auf, dann kriegen sie Ärger. Also solche wichtigen Raster braucht ja ein Kind, um sich zurechtzufinden. Wenn ich das und das mache, sind Mama und Papa auf jeden Fall wütend. So. Oder traurig. Das ist wichtig für die. Das gibt denen Sicherheit. Wenn aber jetzt alles zusammenbricht und die nicht wissen, was die tun sollen und eine Emotion auf die zurollt, die sie nicht einsortieren können, dann rattert das kleine Gehirn. Und was dann auch passiert, ist nicht selten eine Rollenumkehr. Also in der Fachsprache nennt man das Partizipieren.
Ja, diese Rollenumkehr hatten wir ja auch schon häufig bei anderen psychischen Erkrankungen oder Themen, die wir hier besprochen haben, wie zum Beispiel bei Sucht.
Genau.
War das ja auch so.
Genau, ja, ja. Und die übernehmen dann halt auch oftmals die Aufgaben im Haushalt oder aber auch für den anderen Elternteil den Partnerersatz oder auch für den kranken Elternteil den Partnerersatz.
Wie denn den Partnerersatz dann?
Ja, dass die Eltern zum Beispiel Sorgen und Nöte mit den Kindern teilen, die aber überhaupt nicht auf die Kinderebene gehören.
Ah.
Finanzielle Sorgen, gesundheitliche Sorgen. Ach, schon wieder die Stromrechnung, ja, wie sollen wir die nur bezahlen? Oh nein, und es tut mir leid und so, ne? Und damit ist ein Kind einfach völlig überfordert, bin ich gar kein Freund von.
Ich muss gerade dran denken, das fällt mir gerade ein, und zwar in dem Film von Harpe Kerkeling. Der Junge muss an die frische Luft. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Natürlich.
Also wer ihn nicht gesehen hat, Leute, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Also es ist ein richtig guter Film. Es ist auch kein Blödelfilm oder so, gar nicht. Es ist so eine Autobiografie eher. Und dann wird auch Harpe Kerkeling als Kind gezeigt. Und dann wird gezeigt, wie er überhaupt auf dieses ganze Comedy-Ding gekommen ist. Und das ist eigentlich total die tragische Geschichte. Denn seine Mutter war... Wenn mich nicht alles täuscht, depressiv, ihr ging es halt nicht gut. Und der kleine Harpe hat dann angefangen, so rumzublödeln und Sketches aufzuführen und irgendwelche Witze zu erzählen, damit er die Mama zum Lachen bringen kann. Und dadurch kam das sozusagen. Und das ist ja eigentlich total dramatisch, aber das ist ja eigentlich auch genau das. Er hat das auf sich bezogen und hat irgendwie gedacht, ich muss dafür sorgen, dass es Mama wieder gut geht oder dass Mama irgendwie lachen kann oder so und hat dadurch angefangen eben ja auf diese Comedy-Schiene zu gehen und das ist ja eigentlich auch genau das, was du eben beschrieben hast.
Genau, entweder gehen die dann dazu über, weil Kinder sind ja großartig, die versuchen ja immer in die Heilung zu gehen. Das heißt, sie versuchen eine Sache gut zu machen und versuchen sich selbst quasi dem anzupassen. Also ich sage ganz oft, dass die Symptomträger in einer Familie, also die, die auffällig sind, eigentlich die gesündesten in der Familie sind, weil die ganz klar machen, hier läuft irgendwas nicht richtig. Ist dann meine Aufgabe zu gucken, was nicht richtig läuft, aber die sind diejenigen, die eigentlich noch am gesündesten sind, weil sie auf sich aufmerksam machen. Und das heißt, die versuchen irgendwas zu inszenieren, damit es besser wird. Entweder hören die Mama oder Papa zu oder die sind besser im Haushalt oder die sind super angepasst in der Schule oder sie zeigen absolut vorbildhaftes Verhalten zu Hause oder versuchen halt aufmunternd zu sein. Ja. Sie fühlen sich oft super schuldig, ne? Wenn man ihnen nicht erklärt, dass die Depression etwas ist, was nichts mit ihnen zu tun hat, fühlen die sich schuldig, weil die Betroffenen ja häufig auch unter Stimmungsschwankungen leiden oder sehr ungeduldig sind und schnell gestresst wirken. Also ist es so, dass man in der stabilen Phase ein Glas umwirft, ist es kein Problem. Ist es so, dass die Depression richtig reinkickt heute und man wirft ein Glas um, dann rastet Mama oder Papa rasten dann völlig aus. Das führt dann zu einer großen Unsicherheit. Darf ich das jetzt nicht? Rastet sie heute aus, rastet sie nicht heute aus? Und dann wachsen so kleine Antennen, um immer zu gucken, wie ist mein Elternteil denn gerade drauf? Mit welcher Reaktion kann ich rechnen? Was dadurch passiert, dass die so unfassbar selbstständig sind in dieser Phase der Depression, ist natürlich auch, dass sie selbstständig bleiben wollen. Das heißt, wenn das Elternteil dann wieder in der Kraft ist und wieder die Rolle des Elternteils übernehmen kann, ist es aber häufig so, dass die Kinder sich dann überhaupt nichts mehr sagen lassen wollen. Und das erlebe ich häufig, das hatte ich auch extrem bei einer Mutter, die eine ganz schwere postnatale Depression, also eine Wochenbettdepression hatte, die monatelang für das kleine Geschwisterchen und dem Mädel nicht gut sorgen konnte. Und dann haben wir sie gut gepäppelt und dann war sie irgendwann wieder voll in ihrer Kraft. Ja, und dann waren wir erstmal damit beschäftigt, das hochautonomiebedürftige kleine Wesen, was daraus entstanden ist, wieder unterzuordnen, sage ich jetzt mal ganz böse, unter dem, was die Mama sagt.
Über die Wochenbettdepression sprechen wir gleich nochmal intensiver, weil das ist natürlich auch ein weit verbreitetes Phänomen, worüber auch nicht allzu sehr gesprochen wird.
Ja.
Nur Kylie Jenner hat es letztens auch gesagt, dass sie eine Wochenbettdepression hatte. Also es ist, wird wieder mehr mainstreamiger, zum Glück, aber mehr dazu gleich.
Genau. Was auch bezeichnend ist und eigentlich dramatisch, dass egal wie alt die Kinder sind, die haben einfach wenig Platz für die eigenen Bedürfnisse. Weil natürlich das Elternteil, was krank ist, die Bedürfnisse nicht erfüllen kann. Und ich will immer noch mal betonen, wenn ein anderes Elternteil ist oder ein anderes Familienmitglied, was die Bedürfnisse in der Situation komplett erfüllen kann, dann ist das halb so schlimm. Also was ich häufig in solchen Situationen mache, ist, ich merke, wenn es ein alleinerziehendes Elternteil ist, es wird gerade wieder sehr schwierig, die Bedürfnisse können nicht gestillt werden und dann greife ich auf das soziale Umfeld und erkläre das dem Kind auch. Hey, na, haben wir ja schon ganz oft in dem Podcast drüber gesprochen, Mamas Monster ist gerade wieder super groß, wir müssen jetzt mal gucken, dass es wieder kleiner wird und so lange bist du dann bei Oma oder so lange bist du bei Tante oder beim Onkel oder beim Papa oder wo auch immer. Und das ist okay, weil das Kind dann weiß, es hat nichts mit mir zu tun, das passiert nun mal ab und zu. Und wenn das möglich ist, ist das, finde ich, die ideale Lösung. Wenn das nicht möglich ist, muss man gucken, wie man Schadensbegrenzung macht, dem Kind das zu erklären. Und zu gucken, dass das Kind einfach andere Ansprechpartner hat und das Elternteil, was zu Hause ist, zumindest einige Sachen mit Hilfe von Außenstehenden mir dann schaffen kann. Weil das, was auch oft passiert, ist, dass die Eltern die Kinder dann extrem brauchen, um auch nur ein bisschen Alltagsrhythmus zu kriegen. Also vormittags sind die Kinder betreut in der Kita oder in der Schule und dann nachmittags, dann schlafen die Eltern viel oder haben keinen Tagesablauf. So, und nachmittags müssen die dann funktionieren. Da müssen die Essen irgendwie zubereiten, können das Kind ja nicht verhungern lassen. Ne, je nach Depressionsgrad klappt das auch. Die müssen sich dann hinsetzen, die müssen dann rausgehen. Das ist super schwer, es ist super schwer. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Aber allein diese Möglichkeit, es machen zu müssen, ist schon mal gut, finde ich, in der Situation für die Betroffenen. Was aber auch eine Notwendigkeit der Daseinsberechtigung des Kindes erfordert, was nicht die Rolle des Kindes ist.
Wenn du in eine Familie kommst, dann ja meistens, weil das Kind eine Auffälligkeit zeigt. Und du, wie du schon häufig erzählt hast, dann wie so ein Detektiv herausfinden musst, was mit der Familie los ist. Was war denn da so ein Fall, wo das Kind Auffälligkeiten gezeigt hat und du dann quasi erstmal herausfinden musstest, okay, was ist denn da los? Also was für Auffälligkeiten können Kinder dann zeigen, was quasi darauf schließen lässt, okay, da könnte eine Depression in der Familie eine Rolle spielen?
Also ich weiß dann nicht, welche psychische Erkrankung das ist, weil Kinder häufig bei psychischen Erkrankungen die gleichen Symptome zeigen. Aufmerksamkeitsprobleme, Hyperaktivität, Schläfrigkeit, Verwahrlosungstendenzen. Na, wenn die dann irgendwie mit so einem Nest auf dem Kopf kommen, wo klar ist, da hat schon die letzte Woche keiner mehr durchgekämmt. Oder die Kleidermuffen, also so klassische Verwahrlosungstendenzen, wie man sich das vorstellen kann, dann ist klar, dann findet da zu Hause eine Überforderung statt. In welchem Rahmen, ob das jetzt eine psychische Erkrankung, eine Depression, eine Bipolarität oder Drogenabhängige oder einfach eine überforderte Mom, die keine psychische Erkrankung hat, das weiß ich ja dann erstmal nicht. Es ist ja aber so, dass die Vorarbeit das Jugendamt leistet. Na, also die sagen ja dann, hallo, hallo Frau Kutsch, wir haben eine Meldung gekriegt, wir haben die betroffenen Eltern kennengelernt, da ist eine Depression oder wir vermuten eine Depression und dann kriege ich ja Aufträge und manchmal bestätigt sich das und manchmal halt dann auch nicht und manchmal ist es so, dass ich Aufträge kriege wie, die Schule hat total viele Meldungen gemacht, wir haben keine Ahnung, was da ist, die deckeln das irgendwie, die wollen aber Hilfe haben, gucken Sie doch bitte mal. Also es ist nicht so, dass ich dann wie die Feuerwehr angesaust komme und Detektiv spiele. Es ist dann so, dass ich dann schon eine Idee bekomme vom Jugendamt und dann gucken muss, bewahrheitet sich das oder nicht, oder auch Ursachensuche mache.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Aber ob da eine psychische Erkrankung bei den Elternteilen vorliegt oder nicht, ist häufig schon bekannt. Dann ist die Frage, ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, ist es die richtige diagnostizierte psychische Erkrankung?
Ja, du erzählst irgendwie erstaunlich häufig davon, dass es dann irgendwie eine Fehldiagnose war vorher. Oder dass du gar nicht wusstest, dass da eine psychische Erkrankung bei dem und dem Elternteil vorliegt und dass es eigentlich um was ganz anderes ging.
Genau, ja. Ja, das gibt es auch. Das ist dann so, dass die Kinder zum Beispiel dann, weiß ich nicht, eine Diagnose haben, ne, ADHS zum Beispiel, und dann die Eltern auch eine Hilfe brauchen und ich dann merke, okay, irgendwie ist es. Manchmal habe ich auch voll die Vermutung, okay, da ist auf jeden Fall eine psychische Erkrankung. Die Elternteile sind aber überhaupt nicht offen dafür und es ist auch eigentlich egal, weil wir müssen mit dem Symptom leben und Medikamente wird es da eh nicht für geben. Das haben wir auch oft, dass wir dann mutmaßen, das könnte eine psychische Erkrankung sein, aber wir sagen es dann nicht. Was leider auch häufig passiert, wenn Kinder mit Elternteilen zusammenleben, die depressiv sind, die hauptverantwortlich für die sind, ist eine soziale Isolation. Ist ja auch logisch, wenn das Elternteil, was hauptsächlich für einen zuständig ist, es nicht schafft, zu irgendwelchen Vereinen oder auf den Spielplatz zu gehen, oder manche Kinder gehen noch nicht mehr regelmäßig in die Kita, weil die Eltern es da nicht schaffen, das Kind in die Kita zu bringen, dann ist es echt schwierig. Dann ist es so, dass die Kinder dann da sozial isoliert sind und vereinsamen. Das ist, ja, habe ich auch schon ein paar Mal miterlebt, dass die Kita dann zum Beispiel eine Meldung gemacht hat, dass der Junge nur super unregelmäßig kommt und aber dann auch nicht als krank gemeldet wird und dass die Eltern da als auffällig betrachtet werden in der Kita, fahrig sind oder nicht bei der Sache oder überfordert in Bring- und Abholzeiten. Deswegen sage ich ja immer, wir brauchen gute Kita-Leute, weil ohne die könnte das System einfach nicht funktionieren. Was auch häufig passiert, ist das, was du eben gesagt hast mit dem Harpe, dass die versuchen, komödiantisches Verhalten aufzulegen oder aber auch negatives Verhalten, um die Eltern in Wallung zu bringen.
Das ist zum Beispiel irgendeine Art von Emotion auszulösen. Sozusagen.
Irgendeine Art von, irgendeine Art von Kommunikation, weil negative Kommunikation ist auch eine. Und Aufmerksamkeit. Ne, die kriegen nur Aufmerksamkeit, dann, wenn die Scheiße bauen. So, und das ist natürlich ja alles klar. So kriege ich Aufmerksamkeit, dann mache ich das erst recht. Ist natürlich kein bewusster Prozess, aber das ist auch ganz häufig ein Indiz für mich, dass da Überforderung stattfindet oder aber auch eine psychische Erkrankung. Wenn die Kinder so massives dissoziales Verhalten an den Tag legen. Und auch gar nicht wissen, wie die anders in Kommunikation treten. Ja, du weißt nicht, wie viele Kinder einfach anfangen zu schubsen und dann geht's richtig Rambazamba los in der Grundschule. Und wenn ich mir das dann so angucke, dann denke ich, ja, eigentlich wollte er nur mit dem spielen. Der hat einfach keinen Plan, wie er da anders mit in Kontakt kommen soll. Das ist total tragisch.
Das heißt, die Kinder übertragen das dann auch. Also wenn ich Aufmerksamkeit von dir haben will, dann muss ich halt irgendwie was Schlimmes machen, in Anführungszeichen, damit ich halt mit dir in Kontakt treten kann.
Ja klar, der hat ja keine anderen Modelle. Die Kinder haben keine anderen Modelle, an denen sie lernen können. Ne, das ist ja auch das, was Erziehung so anstrengend macht. Dass wenn ich hier zu Hause meinen Kindern irgendwas vorlebe, dass sie das natürlich mit nach draußen in die Welt verbreiten. Ich war letztens so gerührt, weil eine Freundin von mir hat erzählt, dass Jungs in der Schule von ihrem Sohn irgendwie jemanden als Schwuchtel und so bezeichnet haben und boah, du bist schwul und so und den da ausgelacht haben. Und er nach Hause gekommen ist und gefragt hat, was das heißt, und sie es ihm dann erklärt hat und er dann gesagt hat, hä? Ja, und was ist jetzt daran schlimm, wenn ein Mann einen Mann liebt?
Ach, wie süß.
Und sie sich darüber total gefreut hat und ihn gedrückt hat, weil er alles richtig gemacht. Du hast deinem Sohn genau das Richtige mitgegeben. Er hat das überhaupt nicht, die ganze Aufregung da überhaupt nicht verstanden, was das denn jetzt Schlimmes sein soll, ne? Weil sie ihm seit Jahren mitgibt, liebe den, den du willst und so weiter und so weiter. Aber wenn du das natürlich anders mitgibst, dann gehen die Kinder anders in die Welt, weil sie es nicht anders kennen. Irgendwann fängt die Selbsterziehung an. Das dauert aber noch ewig. Und was man machen kann, wenn man jemanden kennt, der in dieser Situation ist, ist auf jeden Fall sehr sensibel mit denen darüber sprechen, keine Schuldgefühle wecken, weil das ist keine Sache, die man kontrollieren kann. Keine Sache, die sie extra hervorrufen. Und mit denen einen Notfallplan bei akuten Zuständen organisieren und zu besprechen. Das mache ich auch immer so. Die sagen mir dann Bescheid und wir gucken dann. Und irgendwann müssen sie das natürlich selber hinkriegen. Also am Anfang besprechen wir das. Ich mache mich ja irgendwann immer selbst überflüssig. Das heißt, irgendwann müssen die auch die ganzen Mechanismen laufen lassen können, ohne dass die mich dafür brauchen. Eine offene Kommunikation innerhalb der ganzen Familie erlebe ich immer wieder mit voller Erschrecken, dass das leider keine Selbstverständlichkeit ist, dass die große Schamwolke da echt auch heutzutage immer noch ganz, ganz, ganz groß ist. Und das halt auch, sage ich ja immer wieder, bitte, bitte, bitte mit den Kindern kommuniziert wird, was da los ist, damit die das nicht auf sich beziehen und ja eben diese ganzen Auffälligkeiten nicht entwickeln, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse und auch ihre Gefühle zu äußern bei irgendjemanden, wenn es halt nicht die betroffene Person ist, aber auch mit der betroffenen Person reden lassen können, zu sagen, boah, ich finde dein Monster oder deine Wolke oder was auch immer gerade richtig scheiße und die betroffene Person dann auch sagen kann, ja, ich auch. Dann kann man zusammen wütend auf die Krankheit sein. Was auch möglich ist, ist eine Eltern-Kind-Station, also stationär. Es gibt die Möglichkeit, in verschiedenen Städten in eine Klinik zu gehen mit den Kindern und da quasi auch an der Kommunikation mit den Kindern zu arbeiten, an den Symptomatiken mit den Kindern zu arbeiten. Und ja, das finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll, weil das die Möglichkeit gibt, ganz nah an den Problem zu arbeiten, viel, viel näher, als ich es jemals könnte. Und das sind halt dann ein paar Wochen und ja.
Ja, ich stelle mir das halt auch für die Eltern total überfordernd vor, weil du bist ja quasi ja doppelt belastet. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon angeschnitten, das Thema, weil du natürlich selbst mit deiner Krankheit klarkommen musst. Du weißt natürlich in dem Moment auch, dass das scheiße ist für deine Beziehung zu dem Kind und dir dann auch noch darüber Gedanken machst, was macht das jetzt mit meinem Kind? Ich kann mich nicht richtig um das Kind kümmern. Das ruft dann wieder Schuldgefühle hervor und dadurch ist ja diese Depressionsspirale geht ja dann immer weiter runter, ne? Also das eine bedingt ja dann das andere und wenn du dann nicht lernst, wie du damit umgehen kannst und vielleicht auch gar keine richtige Diagnose hast, gar keine richtige Hilfe bekommst, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr belastend vor.
Auf jeden Fall. Geht zu euren Hausärzten, ruft die Nummer gegen Kummer an, also macht, seid anonym, ruft irgendwo an, fragt, macht irgendwelche Tests, irgendwelche Fragebögen im Internet, wenn ihr euch unsicher seid. Ja, weil die Kinder, das ist wirklich nachhaltig, was die da mitnehmen können. Aber es gibt halt auch wirklich gute Möglichkeiten. Ich kenne einige Familien, wo es psychisch kranke Elternteile gibt, wo die Kinder wirklich gut damit zurechtkommen. Weil die einfach von klein auf gelernt haben, damit umzugehen, sich abzugrenzen, trotzdem Bedürfnisse zu zeigen und die Eltern das auch fördern.
Dann gibt es ja auch noch die besondere Form der Depression, die Wochenbettdepression, haben wir jetzt schon mal kurz drüber gesprochen, auch genannt die postpartale Depression, also eben eine Depression, die sich einstellt, nachdem man ein Kind bekommen hat. Da prallen da natürlich zwei Welten aufeinander, weil eigentlich wird uns ja immer suggeriert, wenn man ein Baby bekommt, das ist das größte Glück auf der Welt und das so eine Liebe hat man noch nie verspürt und so ein Glück hat man noch nie verspürt und ja, in den Werbungen, in den Filmen sind alle immer total harmonisch und ach, oh, endlich ist das Baby da und sind total happy und freuen sich endlich Mütter zu sein.
Ja, auch eine Geburt ist dreimal pressen, schon ist das da und es kommen nur Rosenblüten aus einem raus.
Genau, ja, alles
wird nicht auf den Tisch gekackt.
Und vor allem, ja, genau. Und vor allem, was auch immer die große Überschrift ist, man soll dankbar sein. Man soll dankbar sein, dass man ein Baby hat. Man soll dankbar sein, dass man diese Erfahrung als Mutter spüren kann. Ja, und dann gibt es da ganz, 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 ganz viele Mütter, die das alles gar nicht so spüren. Und die dann merken, irgendwie geht es mir damit überhaupt nicht gut. Mit dieser neuen Rolle, mit diesem Baby, mit allem, was dazugehört. Und dann kann es sein, dass so eine Person eine postpartale Depression entwickelt hat. Was bedeutet postpartale Depression? Wie äußert sich das? Was steckt dahinter?
Ich würde das gerne noch mal ein bisschen abgrenzen zum Baby Blues.
Mhm.
Es gibt nämlich den Baby Blues. Das ist die häufigste und leichteste Form der depressiven Verstimmung und tritt meist in den ersten Tagen nach der Geburt auf, 3 bis 5. Also der 3. bis 5. Tag nach der Geburt. Und da ist es so, dass man das auch die Heultage nennt. Du hast tatsächlich meinen Heultag bei meiner Jüngsten ja auch mitbekommen. Also es ist dann so, dass das wirklich ganz viel mit Hormonen zu tun hat. Und das haben ungefähr 75-80% aller Mütter. Da redet nur halt keiner drüber. Und das war der 3. Tag nach der Geburt. Und mir tat alles weh. Und das Stillen hat nicht geklappt. Und dann kam der Arzt rein und ich habe angefangen zu tüten. Also zu heulen. Wegen nichts, wegen gar nichts. Und der kam nur rein und ich war völlig überfordert mit meiner eigenen Emotion, weil ich eigentlich keine Person bin, die schnell weint oder vor allen Dingen nicht die Schwäche zeigt vor anderen Menschen. Und damit war ich völlig überfordert. Ich war verletzlich, mir tat alles weh und ich war überfordert und auf einmal sprudelten diese ganzen Gefühle aus mir raus und der Arzt war so großartig und hat dann nur gesagt, oh wei, ist es der 3. Tag? Hä? Nee, alles ist gut, es ist völlig normal und da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Und das kann dann tatsächlich 1 bis 2 Wochen anhalten, dieser Babyblues. Und es ist, wie gesagt, wahrscheinlich eine Folgeerscheinung von dem starken Hormonabfalls. Also viele Ärzte gehen davon aus, dass es einfach mit diesem massiven Stress und dieser Veränderung und diesem Schlafmangel und diesen Schmerzen und dieser Überforderung und diesem Hormonabfalls zu tun hat. Und ich habe mich danach ganz viel damit beschäftigt und fand es krass, dass ich noch niemals vorher was davon gehört hatte. Gut, jetzt war ich auch mit Abstand, außer eine Freundin von mir, war ich mit Abstand die erste Freundin im Freundeskreis, die ein Kind gekriegt hat. Aber trotzdem, auch meine Hebamme hat mir davon nichts gesagt oder diese Kurse da vorher oder keine Ahnung was. Ich war einfach völlig überfordert damit.
Ja, man soll ja auch dankbar sein für die Erfahrung.
Das, genau. Ja, das sowieso. Mein
ich habe jetzt eine Freundin besucht, die auch gerade ein Baby bekommen hat. Das Baby ist jetzt 5 Monate alt und sie hat mir erzählt, dass ihr Mann einen Daddy Blues hatte.
Ja,
so hat sie das formuliert. Und das finde ich auch interessant, weil da hat man ja noch weniger von gehört, dass Männer das auch haben können. Ja, und sie meinte, er hatte am Anfang einen Daddy Blues und deswegen war die erste Zeit auch ziemlich hart bei denen. Also vor allem diese ersten 2 Wochen, wie du es gesagt hast.
Und wenn es halt, länger als 2 Wochen geht, diese Verstimmung und diese Überforderungssituation und dieses Weinerliche, dass man einfach ganz viel weinen muss, dann kann es sein, dass es sich zu einer postpartalen Depression oder zu einer postpartalen Psychose entwickelt. So. Und das, was ich halt super interessant finde, das hast du nämlich gerade schon gesagt, dass es diesen Baby Blues auch bei jungen Vätern gibt. Und dass sogar 5-10% dadurch eine Angststörung entwickeln können, weil sie sich von der Partnerin vernachlässigt fühlen, weil die völlig überfordert mit der plötzlichen Veränderung sind oder weil die sich ganz große Sorgen machen, finanzielle Sorgen oder auch diese Isolation überhaupt nicht aushalten können, weil, das sage ich auch immer allen Müttern, haben Sie ein bisschen Verständnis, nehmen Sie Ihren Partner mit. Für uns verändert sich die Situation seit Beginn des positiven Testes. Unser Leben verändert sich. Wir können verschiedene Lebensmittel nicht zu uns nehmen. Also wir spüren die Veränderung. Für Männer läuft es einfach so weiter. Die merken zwar, dass die Frau sich verändert und sie haben mit Sicherheit auch Probleme mit dem, mit den Stimmungsschwankungen. Aber letztendlich können die essen und trinken, was sie wollen. Sie können rausgehen, wie sie wollen. Mm. Sie können weiter schlafen, wie sie wollen. Die haben keine körperlichen Veränderungen. Mm. Doch einige Männer werden ja auch co-schwanger. Das finde ich auch sehr süß, wenn das Bäuchlein dann nicht nur bei der Frau wächst. Aber in der Regel ist es bei den Männern ja so, dass sie erst wirklich checken und viele sich auch gar nicht damit auseinandersetzen mit dem Bauch. Viele können auch gar nichts damit anfangen. Ich habe auch einige Freunde und auch Familien, wo die Frau super enttäuscht ist, weil es eben nicht der süße Daddy ist, der mit dem Bauch spricht. Und der irgendwie sich mit der Schwangerschaft beschäftigt, so wie man es sich gerne wünscht. Ne, und der nicht irgendwie Monologe mit dem Bauch führt und den Bauch streichelt und so. Und das machen einige Männer, machen das, und das finde ich ganz großartig, aber die Mehrzahl halt eben nicht. Da wird dann mal die Hand auf den Bauch gehalten oder es werden dann halt die Kurse belegt, aber ne, das ist einfach, glaube ich, was anderes. Und für die verändert sich ihr Leben maßgeblich, für die meisten zumindest, wenn das Baby auf der Welt ist.
Ja, und selbst wenn sich ein Mann intensiv mit der Schwangerschaft auseinandersetzt und intuit ist und mit dem Babybauch redet und alles Mögliche, kann es ja trotzdem sein, dass der den Daddy Blues bekommt. Also so eine Vorbereitung ist natürlich ja auch keine Garantie dafür oder so. Also das macht ja gar keinen Ausschlag, ne? Also auch da ist es wieder so wie bei allem, worüber wir eigentlich in diesem Podcast reden. Jeder kann das bekommen. Also es gibt vorher wenig Anzeichen oder wenig, was man machen kann, um da nicht reinzurutschen, weil die Veränderung, wenn man ein Baby hat, ist so massiv, dass man sich da auch einfach gar nicht drauf vorbereiten kann.
Exakt. Und umso schlimmer finde ich es, wenn Männer da halt völlig außer Acht gelassen werden. Oder auch das Gefühl haben, keinen Raum dafür haben zu dürfen. Eine traumatische Geburt für eine Frau ist gleichzeitig auch ein Höllenerlebnis von einem Mann. Ich habe eine Freundin, als sie ein Kind gekriegt hat, die Version, die sie hatte von der Geburt, war eine völlig andere als ihr Partner. Mm. Und sie war danach so völlig so, ja, war jetzt nicht so geil, aber könnte ich mir wieder vorstellen. Und der so, ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder einer Frau zumuten kann. Darf man das? Darf
Ey,
man das
aber so rum Gewissen? Ist es doch gut.
Ja, total. Das war total süß, weil sie dann meinte, ja, war das so schlimm? Und er war so völlig so, oh mein Gott, es war so furchtbar. Und es tut mir so leid, dass ich dir das angetan habe.
Ja gut, besser so, als wenn der Mann sagt, ja, mein Gott, hör mal.
Ja, auf jeden Fall. Aber es geht ja darum, dass im Wochenbett die gebärende Person im Mittelpunkt steht und nicht Partner oder Partnerin. Und ich glaube, dass das halt noch mal mehr im Fokus gerückt werden sollte, um sowas halt zu vermeiden. Weil, wie du schon sagst, da wirst du da einfach eiskalt überrollt und kannst nichts groß dagegen tun. Ne?
Wie äußert sich denn so eine Wochenbettdepression? Also wie fühlt sich eine Person, die in einer Wochenbettdepression steckt? Also wahrscheinlich ist es ja auch sehr viel an eine normale, in Anführungszeichen, klassische Depression gekoppelt. Aber dazu gehört ja eben auch noch dieser Aspekt, dass man diese riesige Verantwortung jetzt neu dazu bekommen hat.
Also sollte dann aus einem Babyblues eine Wochenbettdepression entstehen, ist es so, dass der Beginn meistens so zwischen dem zweiten und vierten Woche oder, das ist auch super spannend, ab dem dritten Monat dann ist.
Ah, okay.
Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich später auch dachte, ja, logisch, weil die gebärende Person ja dann komplett alleine ist nach dem dritten Monat. Also in den ersten 6 bis 8 Wochen kriegen die ja dann noch vielleicht Unterstützung in der Wochenbettphase und auch der Partner oder die Partnerin sind dann häufig auch noch zu Hause und haben auch Elternzeit. So, und dann nach 3 Monaten ist so, ja, yo, jetzt kommen alleine klar. Und ich weiß auch noch, wie schön ich das fand, als Mama bei mir zu Hause war, in der Zeit, wo ich Wochenbett hatte. Und mein erster Hund, da habe ich ihn aber mal echt zum Wahnsinn getrieben, weil ich musste auf der Couch liegen, das konnte ich super gut aushalten. Und sie wollte was Gutes tun und saugen. Und mein erster Hund, der leider schon verstorben ist, der hat einfach extrem geharrt, war ein Labrador-Mix. Und ich habe ihr von der Couch immer gesagt, da liegt noch was. Da ist noch, da ist noch ein Haar. Und meine Mutter war wirklich sehr bemüht am Anfang, jegliche meiner Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, weil ich war ja im Wochenbett. Irgendwann hat sie einfach den Staubsauger kommentarlos fallen lassen und hat gesagt, das irgendwann ist auch zu viel des Guten. Entweder du bist damit zufrieden oder du musst es doch selber machen.
Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das war echt übel für uns beide, aber unterm Strich hatte ich da viel Unterstützung und das fand ich sehr schön, weil das einfach auch einer der verletzlichsten Zeiten in meinem Leben war.
Mhm.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man dann eh überfordert ist, für dieses kleine Wesen auf einmal verantwortlich ist und alles neu ist, dass dann einfach eh Ängste entstehen. Ich hatte eh Angst. An dem Tag, wo mein Mann das erste Mal zur Arbeit gegangen ist, habe ich mir meine beste Freundin eingeladen, weil ich total Sorge hatte, es nicht alleine zu schaffen. So, dann ging das Stillen nicht so gut. Dann hatte ich war ich wie so eine Kuh, die gemolken werden musste. Das war ja auch ganz furchtbar mit diesem komischen Abpumpgerät. Da habe ich meine Freundin dann extrem mitverstört. Aber das waren alles so Sachen, wenn ich da nicht Unterstützung gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob ich da nicht auch so etwas entwickelt hätte. Also ja, eine Wochenbettdepression kann zwischen der zweiten und vierten Woche, wie gesagt, oder nach dem dritten Monat entstehen. Das ist nochmal sehr gefährdend, weil die Frau dann mit vielen Sachen alleine gelassen wird. Und die äußert sich halt, indem die Frau sehr ängstlich ist, sehr ungeduldig scheint, Stimmungsschwankungen hat und ganz viel weint aus scheinbar unerklärlichen Gründen. Also das Kind wird gewickelt und auf einmal wird geweint. Oder dass die Frau äußert, ich kann kein Glück empfinden. Also das Kind versucht, Interaktion irgendwie mit einem auf dem Wickeltisch zu erleben und man empfindet da nichts. Das heißt, die Mütter kriegen das schon auch mit. Und die Depressionssymptome treten innerhalb der ersten 12 Monate auf nach der Geburt. Also es kann auch wirklich noch später kommen. Tatsächlich, ja. Und das sind die gleichen Symptome wie bei einer Depression.
Ich habe auch bei einer Influencerin mal, oder bei einer, die auf Instagram halt, ist jetzt nicht so eine krasse Influencerin, jedenfalls sie hat auch, nachdem sie ihr erstes Kind bekommen hat, hat sie auch darüber gesprochen, dass sie eine Wochenbettdepression hatte. Und sie hat dann auch erzählt, dass sie sich auch gar nicht um ihr Kind kümmern konnte und auch nicht wollte irgendwie. Also sie konnte den dann auch gar nicht wickeln, weil sie konnte irgendwie keine Beziehung zu ihm aufbauen, also keine richtige Bindung. Also sie hat da jetzt nicht so dieses krasse Mutter-Kind-Gefühl gespürt und hat den dann auch häufig an den Partner abgegeben, also den Sohn. Und hat dann gesagt, nee, wickel du den oder zieh du den jetzt an, weil sie damit gar nicht umgehen konnte, dass sie diese krassen Muttergefühle oder diese Glücksgefühle irgendwie nicht hatte. Und dann ist sie dem halt aus dem Weg gegangen, indem sie weniger Interaktion mit dem Kind hervorrufen wollte, was natürlich das Ganze nur verschlimmert hat irgendwann, weil sie dann irgendwann auch das Gefühl hatte, sie weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie sich jetzt um ihr Kind kümmern kann. Ne? Und das fand ich auch ganz krass. Also sie meinte, sie hatte das zum Glück nicht so lange, weil sie auch im Nachhinein jetzt Sorge hatte, ob sich dadurch nicht auch irgendeine Art von Störung oder sowas entwickelt oder entwickelt hat. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall echt krass, weil dieses nicht in Interaktion treten wollen überhaupt. Also nicht nur, dass man das in dem Moment dann nicht zeigen kann, emotional gesehen, oder halt diese Gesichter nicht machen kann, sondern dass man sich dem auch komplett entziehen möchte dann.
Genau, also die Depression macht, dass man sich entziehen möchte, ne? Also die Eltern leiden ja extrem darunter oder die Mütter leiden extrem darunter, dass sie das nicht können. Ich kannte auch eine Mutter, die gesagt hat, ich wollte irgendwann, dass die einfach weggeht. Und ich war so eifersüchtig auf meinen Partner, bei dem sah das alles so einfach aus und bei mir nicht. Und ich wollte mich nicht mehr so scheiße fühlen. Und darüber hinaus kamen dann auch suizidale Gedanken.
Ah, okay, krass.
Weil sie gesagt hat, ich kann das nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr antun. Ich bin so eine furchtbare Mutter. Ist sie nicht besser dran ohne mich?
Boah.
Ja.
Boah, wie furchtbar. Und das soll eigentlich so die glücklichste Zeit ever sein.
Ja, sie, also ich glaube, was so richtig schlimm ist, ist, dass sie sich selbst realisieren und dass das ihnen Sorge bereitet, aber dass das wie ein Zwang ist, dass sie nichts dagegen tun können. Und dass sie dann wirklich dadurch diese Gedanken formulieren im Kopf, sich selbst was anzutun oder vielleicht auch dem Baby. Weil die sich selber so hassen als Person und so furchtbar finden und ja wissen, dass sie es vorher nicht waren, dass das sich vielleicht auch aufs Baby überträgt.
Boah,
Ja.
ja.
Und wir müssen noch mal festhalten, das sind 10 bis 15% aller Mütter, die sowas haben. Und warum verdammt noch mal redet da keiner drüber? Es ist so schambehaftet, es ist so furchtbar. Es kann, wie du eben schon gesagt hast, jeden treffen und es geht überhaupt nicht darum, dass irgendjemand vorher was falsch gemacht hat. Also man ist schon gefährdeter, wenn man vorher mal eine Depression erlebt hat oder wenn man vorher schon eine Angststörung entwickelt hat oder so. Ne? Dann ist man, oder wenn man vorher bei dem Kind schon mal eine postpartale Depression hatte. Dann ist man eh gefährdeter, aber dann kann man da frühzeitig auch mit Medikamenten entgegenwirken und ein Netzwerk aufbauen. Das ist überhaupt nicht schlimm, ja.
Kann
Also,
man Medikamente, kann man Antidepressiva nehmen, wenn man schwanger ist oder wenn man stillt?
ja. Also, wenn man still, ja, wenn man schwanger ist, auf jeden Fall, das weiß ich. Wenn man jetzt stillt, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Mit Sicherheit gibt es da was. Aber man könnte ja auch dann die Flasche geben.
Ja.
Ich weiß, dass einige meiner Mütter in der Schwangerschaft Psychopharmaka bekommen haben. Manche mussten das dann umstellen, ne, auf ein Medikament, was verträglicher ist. Andere hatten auch super große Sorge, was macht das mit meinem Kind, wenn ich das nehme? Und einige haben es auch nach der Schwangerschaft quasi dann genommen. Aber ob die jetzt gestillt haben, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Dann enthalte ich mich lieber, bevor ich Blödsinn erzähle. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das mit dem Stillen klappt, weil wenn du das nimmst, wenn du schwanger bist, warum sollte das dann mit dem Stillen nicht klappen? Aber was auch total krass ist, was die Hormone einfach mit einem anstellen können, weil ich habe es auch schon mal erlebt, dass das ist schon, boah, bestimmt 8 Jahre her. Das war voll das Chaoten-Mädel, gerade 18 Jahre alt, die schwanger geworden ist. Und ich dachte nur, bitte, bitte nicht. Das ist einfach Worst-Case-Szenario. Die schafft es noch nicht mal für sich zu sorgen. Wie soll das funktionieren? Ey, Mimi, deswegen liebe ich meinen Job so sehr. Diese Schwangerschaft war die Chance für dieses Mädel. Bitte, nicht alle denken, dass Schwangerschaft eine Chance ist. Das war jetzt in diesem Fall so. Die hat ihr Leben komplett umgekrempelt. Die hat keine Psychopharmaka mehr gebraucht. Die Hormone haben es voll gerichtet. Es war total krass. Die hat sich nie stabiler als in der Schwangerschaft gefühlt. Und auch tatsächlich im
Krass.
ersten Jahr komplett nach der Geburt. Als es dann anfing mit das Kind nicht mehr zu versorgen, sondern auch zu erziehen, da wurde das Kind fast 2. Da wurde es wieder schwierig. Da wurden die Anforderungen wieder höher. Aber da haben wir ganz früh angefangen, sie einzustellen und wieder anzubinden und es läuft super. Also ich bin schon Ewigkeiten nicht mehr drin, ne? Ich habe auch nichts mehr gehört. Also gehe ich mal davon aus. Das Kind ist mittlerweile, alter Schwede, ist in der Schule. Oh Gott, ja. Ja. Aber das gibt's auch. Also, dass das eine Chance sein kann, das gibt es tatsächlich auch. Es gibt auch ein paar Umstände, die so eine postpartale Depression begünstigen können. Und das sind zum Beispiel große Stressfaktoren oder belastende Umstände direkt nach der Geburt, wie finanzielle Nöte, Probleme in der Partnerschaft, Komplikationen in der Schwangerschaft oder eine traumatische Geburt, Gewalterfahrungen direkt danach und wenig soziale Unterstützung. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, nachdem, wie ich mich gefühlt habe und wie dankbar ich für die Unterstützung war, tatsächlich. Und es war tatsächlich noch nicht mal so, dass viel gemacht werden musste, sondern einfach, dass jemand da war und ich wusste, ich muss nicht kochen oder ich konnte, wenn ich wollte, noch an jemanden abgeben. weil ich mich körperlich einfach auch noch so schwach gefühlt habe. Ja. Also Mimi, du weißt Bescheid, solltest du irgendwann mal dich dick schießen lassen, dann werde ich wahrscheinlich bei dir einziehen.
Dich dick schießen lassen? Noch despektierlicher kann man es ja gar nicht ausdrücken.
Ich darf ja, das. Ich meine,
dann
mich
du und Mama bettelt euch dann, wer hier einzieht. Ihr könnt euch ja abwechseln.
Mama hat doch dann immer schon gesagt, irgendwann bin ich auch zu alt. Und dann übernehme ich.
Als ob die sich das nehmen lässt, das kann ich mir nicht vorstellen.
Niemals, niemals. Aber ich glaube, vielleicht nicht in der Intensität. Das geht ja auch schon gar nicht aufgrund der möglichen Distanz.
Ja, weißt du, wir können es ja dann so machen. Ihr kommt dann gleichzeitig einfach und mietet euch dann hier ein. Und du machst die ganze Arbeit, also du saugst und so. Und Mama betüddelt. Das findet die bestimmt toll.
Ja, das findet die auf jeden Fall super. Und ich finde es super zu saugen. Ganz toll.
Ja, genau. Und du kannst dann auch ein bisschen kochen. Kannst deinen Thermomix mitbringen.
Ja. Genau. Also demnach, ne, Leute, es ist super wichtig, im Wochenbett zu unterstützen. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor, wo man ganz viel schon abwenden kann und wo man unterstützen kann und auch schon frühzeitig intervenieren kann. Also in der Zeit hätte ich da irgendwelche großen Auffälligkeiten gezeigt, dann glaubt ihr ja mal wohl, meine Mutter hätte mich mit wehenden Fahnen irgendwo hingeschleppt, ob ich gewollt hätte oder nicht.
Mm.
Und was total wichtig ist, ist bitte beteiligt die Partner. Nicht vergessen, ich hatte einen krassen Fall, das war schon Jahre her, da bin ich in den Fall reingekommen, weil der Vater, dem ging es nicht gut. Die Eltern waren noch zusammen und dem Vater ging es nicht gut. Der war kurz vorm Burnout und demnach ungehalten, jähzornig und auch, ja, auch wirklich sehr ungerecht zu seinen Kindern und auch zu seiner Frau. Und dann habe ich gedacht, wo kommt das denn her? Ja, und ausschlaggebend war eigentlich, dass die Mutter damals eine lange Phase eine postpartale Depression hatte, der Vater sich um alles gekümmert hat, das aber nie danach nachbearbeitet hat.
Mhm.
Und eigentlich hätte er danach auch Unterstützung gebraucht. Und er sagt auch, ja, alle haben immer nur gefragt, wie geht's meiner Frau und ne, wie können wir dich unterstützen oder deine Frau unterstützen. Und ich habe ganz schön viel Honig ums Maul geschmiert bekommen, aber eigentlich habe ich dadurch alles verharmlost und habe erst viel, viel später realisiert, dass ich echt auch tierisch Schiss hatte. Ich hatte Angst, dass meine Frau sich was antut. Ich konnte die Frau, meine Frau mit dem Kind nicht eine Sekunde alleine lassen. Ich war überfordert. Ich war sauer. Ich habe im Kopf 1000 Vorwürfe an meine Frau gemacht. Und das haben die nie miteinander bearbeiten können. Und es hat sich unterbewusst weitergetragen. Da habe ich auch gedacht, ja krass, der andere Part wird echt oft nicht mitgenommen. Aber der ist derjenige, der alles auffangen muss. Und das ist ja dann noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen, was die, die Mütter haben, ne? Der kann das, ich kann das nicht. Warum klappt das da so einfach? Ich fühle mich total furchtbar. Ich lasse meinen Partner damit alleine. Meine Partnerin muss jetzt alles alleine machen und ich kann überhaupt nichts machen. Und dann auch dieses wirkliche ablehnende Gefühl, was dann immer größer wird einem selbst gegenüber, was wieder die Suizidalität bestärkt.
Boah, oh Gott, ein einziger Teufelskreis.
Ja, absolut, ja. Das ist wirklich nochmal ein übler Abzweig von der Depression. Und es ist halt wirklich dieser schleichende Prozess, ein riesengroßes Tabuthema, obwohl es völlig natürlich ist. Dieser Hormonabfall ist ein völlig natürlicher Vorgang. Baby Blues, wie gesagt, 75%, was danach sich entwickeln kann, kann jeden treffen. Und das sind halt so Symptome wie Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, große Schuldgefühle, ja, und auch, dass man selber merkt, ich kann diese Bindung gar nicht aufnehmen, so das, was du gesagt hast. Das sind wirklich große Red Flags, Leute.
Was kann man denn tun, wenn man merkt, okay, krass, vielleicht entwickle ich gerade eine postpartale Depression?
Das, was man immer tun sollte, mit dem Partner
sucht
oder der Partnerin sprechen.
Beratungsstellen.
Genau. Und geht zur Hebamme, geht zum Kinderarzt, sprecht da, also Kinderärzte gerade in den ersten U-Untersuchungen fragen da oft nach, seid da offen und sprecht darüber, geht in die Kliniken, ja. Umso früher euch geholfen wird, desto besser kann es laufen. Und wenn ihr dann plant, noch ein zweites Kind zu bekommen, dann kann man da einfach viel früher eingreifen, weil dann seid ihr erst recht, ja, vorgeprägt dafür. Ne? Es ist wahrscheinlicher, dass ihr das bekommt. Aber man kann dann schon frühzeitig gucken, dass es euch gar nicht so mitreißt.
Du hast eben, als wir angefangen haben, über Wochenbettdepression zu sprechen, gesagt, dass sich auch eine Psychose entwickeln kann. Wo ist denn da der Unterschied?
Also zur Psychose generell werden wir auf jeden Fall noch eine eigene Folge machen. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, weil es einfach zu diesem Wochenbett-Diagnosen gehört. Eine Psychose ist ja, wenn man ein wahnhaftes Verhalten an den Tag legt. Das ist so ähnlich wie in der Manie, dass man Sachen sieht, die nicht da sind, dass man einen Verfolgungswahn hat, dass man verwirrt ist, Wahnvorstellungen entwickelt und das ist auch, kann auch echt super krass gefährlich für die Babys sein. Weil wenn die Mutter die Wahnvorstellung entwickelt, sie hätte Satans Ausgeburt der Hölle gerade geboren, dann ist es wirklich nicht unwahrscheinlich, dass sie dann ihrem eigenen Baby was antut.
Ach du Scheiße, sowas gibt's.
Ja. Ja.
Boah.
Oder dass in dem Baby irgendwas drinsteckt, was, wo Leute sie abhören oder so. Ja, es ist wirklich, also es ist wirklich.
Also, dass sie dann auch so paranoid werden und so.
Ja, genau, total. Das ist ja der Inbegriff von Psychose, ne? So paranoide Wahnvorstellungen. Das ist Gott sei Dank, betrifft das nur circa 1% aller Gebärenden. Das ist super, super, super selten, aber dafür auch super gefährlich. In der Regel kommen die wohl so 14 Tage bis 6 Wochen nach der Geburt. Und ja, dann kann man halt mitbekommen, dass die so wirkliche Wahnvorstellungen bekommen oder dass sie von jetzt auf gleich so umswitchen. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Ja, echt? Bist du sicher? Ah, da war es schon wieder. Ja, ja, ja. Und man denkt so, okay. Und in der nächsten Sekunde sind die aber wieder völlig normal.
Hast du das schon mal bei Müttern mit Säuglingen erlebt?
Nee, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe das in der Ausbildung, habe ich darüber viele Videos gesehen und ich habe auch schon, also ich habe sehr, sehr viel darüber gelesen, weil ich super spannend finde, wie man sowas einfach entwickeln kann. Aber ich habe es Gott sei Dank noch nie erlebt. Da wird mir auch echt der Arsch auf Grundeis gehen. Weil ich finde Psychosen an sich schon sehr gefährlich für das Umfeld. Und wenn dann noch ein Baby dabei ist, dann könnte ich keine Sekunde ruhig schlafen. Ich weiß ja nicht, ist es das nicht? Bin ich jetzt total gaga und nehme der Mutter das Kind ab? Weil das wäre die sofortige Konsequenz. Solange wie die Mutter halt sich nicht helfen lassen kann, muss die Mutter vom Kind getrennt sein. Wenn die dann irgendwann gut eingestellt ist, ist gar kein Thema mehr. Es ist halt sehr gut behandelbar. Es gibt ein hohes Rückfallrisiko. Aber mit guten Medikamenten ist es gut behandelbar. Und ausschlaggebend sind dann da laut Medizinern auch entweder wieder die Hormone oder wenn man halt eh vorher schon mal eine Psychose bekommen hat. Aber dann finde ich es tatsächlich auch gar nicht so schlimm, so bescheuert sich das auch anhört, weil dann hat man es auf dem Tacho.
Ja.
Dann haben die Leute es auf dem Tacho, man wird gut beobachtet und man kann schnell eingreifen. Aber stell dir mal vor, ich würde auf einmal irgendwas erzählen und du weißt gar nichts damit anzufangen, weil der Mainstream-Bürger hat auch gar keinen Plan. Oh Jesus, Horror, Horror, Horror. Bei Kindern, bei ganz kleinen Kindern, bei Säuglingen bin ich echt so auch voll der Schisser, ne? Bei anderen Kindern kann ich gut Sachen aushalten. Oh, haben die ersten 3 Jahre ihres Lebens schon ausgehalten? Das ist nicht so schlimm. Aber bei Babys, oh Gott, bin ich einfach ganz schnell raus.
Ich finde es halt so krass, wenn du dir überlegst, diese ganzen Erkenntnisse, die wir heutzutage haben über die Psyche. Ne? Also, dass wenn jemand dann wirre Sachen auf einmal sagt, dass wir dann sagen, okay, was hat der jetzt? Ne? Und dass man dann so eine Diagnose stellen kann wie eine Psychose. Stell dir das jetzt mal bitte vor ein paar hundert Jahren vor. Da wurde man einfach direkt als Hexe dargestellt oder keine Ahnung, wie diese ganzen furchtbaren Sachen.
Auf jeden Fall.
Das denke ich mir so häufig bei so psychischen Erkrankungen, über die wir reden. Wir können echt so froh sein, dass wir inzwischen Diagnosen dafür haben und wissen, dass die Leute dann nicht verrückt sind oder irgendwie besessen oder so. Weil das, ich meine, die psychischen Erkrankungen gibt es ja schon immer. Das ist ja keine Modeerscheinung, anders als die ältere Generation es manchmal irgendwie darstellt. Aber bei uns gab es das alles nicht. Doch, das gibt es schon immer. Nur früher gab es einfach diese Diagnosen nicht. Und dann wurden den Leuten, keine Ahnung, die mussten dann in die Kirche gehen und dreimal Ave Maria sagen oder so, damit sie geheilt werden. Wie furchtbar. Oh.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich im 21. Jahrhundert leben darf.
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt ist aber auch genug schon mit dieser Wochenbettpsychose. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben, weil sonst würde zu deep, glaube ich, in diesem Thema. Da reden wir mal in Ruhe drüber.
Wie immer am Ende von unseren Folgen wollen wir euch nicht auf so einer deprimierenden Note entlassen, sage ich jetzt mal, sondern wollen ja immer noch ein bisschen was Positiveres sagen, und zwar, was man denn gegen die psychische Erkrankung machen kann. Und das ist bei der Depression tatsächlich gar nicht mal so wenig, denn es gibt verschiedene Therapieansätze und auch Medikamente, die helfen können.
Einmal die Psychotherapie. Dann gibt es die Antidepressiva, also Psychopharmaka. Die wirken aber erst nach 4 bis 6 Wochen. So. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei leichten Verstimmungen pflanzliche Antidepressiva zu nutzen. Da bin ich auch erstmal ein ganz großer Fan von. Dann gibt es die Lichttherapie. Dann kann man auch mit tiergestützter Therapie viel machen. Dann gibt es auch, kennst du die Wachtherapie?
Wachtherapie?
Ja.
Nee.
Das habe ich auch tatsächlich gedacht, dass die wollen mich doch flachsen. Was hat das denn mit Antidepressiva zu tun? Nämlich ist es so, dass in der Wachtherapie eine Nacht und der nächste Folgentag werden die Patienten wachgehalten. Das soll wohl eine antidepressive Wirkung haben. Und besonders gut für Menschen mit Morgentiefs oder starken Schlafstörungen sein. Die kommen dann 2 bis 3 Mal in der Woche in die Klinik und machen das dann. Und das soll denen helfen, wieder, keine Ahnung, eine ordentliche Müdigkeit zu spüren oder danach dieses ein Hochgefühl zu spüren, wenn man dann so in einer gewissen Phase drüber ist. Also total spannend. Und einige machen das dann auch zu Hause, wenn die Therapie quasi beendet ist. Das soll echt gute Erfolge haben.
Aber du kennst jetzt auch noch keinen, der das gemacht hat?
Ich kenne, also das werde ich vielleicht in ein paar Wochen berichten können. Ich kenne nämlich gerade einen, daher kenne ich das, mit dem das besprochen wird, dass das jetzt gerade in der Klinik angewandt wird.
Ah, okay. Ja, dann kannst du ja mal ein Update geben.
Ja. Also das fand ich auch super spannend, habe ich mich direkt mal reingelesen. Fand ich super spannend. Und dann gibt es halt, ja, natürlich muss man viel Sport treiben. Sport macht glücklich. Sport macht nicht nur glücklich, sondern Sport aktiviert den Kreislauf. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, dann gibt es noch die Elektrokrampftherapie. Die ist soll sehr gut bei sehr schweren und chronischen Depressionen sein. Und da braucht man wohl 9 bis 12 Anwendungen mit so einer, ja, sogar in einer Narkose wird man da gelegt. Also da gibt es tatsächlich einige sehr krasse Verfechter für, die sagen, dass das sehr, 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 sehr gut sein soll, aber dass man halt immer dieses Narkoserisiko hat und danach so eine Gedächtnisstörungsproblematik.
Interessant eigentlich, ne? Wie das alles zusammenhängt und wie das funktioniert, dass so eine Elektrotherapie helfen kann, eine Depression zu überwinden oder irgendwie zu mildern.
Ja.
Also, dass das ja dann doch so was Physisches hat, weil man meint ja irgendwie immer so psychische Probleme, ne, das ist nicht greifbar, das ist nichts Körperliches, aber dann hat es ja doch so ein körperliches Element, weil es ja viel dann mit Neuronen und was weiß ich was zu tun hat, ne, die dann eine Auswirkung haben. Also echt spannend.
Ja, ich glaube, es geht halt auch viel um diese Ausschüttung von Dopamin und Serotonin, ne? Und vielleicht kann man das einfach beeinflussen, wenn man verschiedene Areale stimuliert im Gehirn. Ich finde das schon sehr logisch. Es ist tatsächlich, es gibt ganz, ganz viel, was man machen kann. Und ja, ich bin natürlich ein Fan von tiergestützter Therapie. Nein. Natürlich kriegt
man das. Ich wollte nochmal dich nämlich nochmal fragen. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wie man tiergestützt mit depressiven Menschen arbeiten kann?
Wie viel Zeit hast du jetzt noch?
Das machen wir in Teil 3.
Nein, ja, Spaß. Genau. Nein, Spaß. Ja, tiergestützt ist super wichtig, habe ich in der letzten Folge ja schon erzählt, um einfach jemanden in Bewegung zu kriegen zum Beispiel. Und auch wenn die dann miteinander kuscheln, dann wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet und das ist zum Beispiel auch ganz gut. Und auch sich um jemanden zu kümmern, die Verantwortung für jemanden übernehmen zu müssen, weg von den eigenen Bedürfnissen, also Motivation zu spüren, irgendetwas tun zu müssen, ohne dass einen selbst quasi dieses Wesen verloren wäre, ist eigentlich immer gut für eine Depression.
Das heißt, du überträgst dann auch so ein bisschen die Verantwortung für die Hunde auf deine Klienten. Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, die müssen jetzt aber noch raus, dann gibst du denen ja quasi die Verantwortung dafür, dass die noch rausgehen, obwohl es ja eigentlich deine Verantwortung ist.
Ja, voll der Arschloch-Move, ne? Ja, mach
ich. Ja, schon ein bisschen.
Ja. Manipulation. Ja, ja, ist so. Mach ich aber. Stehe ich zu. Ja, wenn es dann nicht klappt, also ich merke ja dann auch, wenn die so tief drin sind, ne, dass es nicht klappt, dann sage ich, ja okay, schade, dann hole ich dir natürlich auch aus der Verantwortung raus und sage ich, dann muss ich das gleich machen oder dann denke ich mir irgendeinen aus oder ich gehe dann mit jemand anderen oder so, ne? Aber zuerst versuche ich schon, den Hund als Motivator einzusetzen. Oder ich gehe halt mit denen dann quasi zu denen nach Hause und die dürfen halt dann mit der Fiona kuscheln, mit der Helen. Weil die ja super kuschelbedürftig ist und das reicht dann manchmal auch schon. Ne? Dann freuen die sich darüber oder versuchen wenigstens dann, sich ein bisschen ja, die Zähne zu putzen und zu waschen, weil sie ja wissen, ich komme.
Ja, Leute, das war unser Zweiteiler zum riesigen Thema Depression. Ich hoffe, wir sind ihm ein bisschen gerecht geworden. Wir wollten auf jeden Fall auch noch über die Wochenbettdepression sprechen. Deswegen haben wir unter anderem auch deshalb einen Zweiteiler draus gemacht, weil das eben ein total wichtiges Thema ist. Wir packen euch wie immer alle möglichen Links und Bücher und alle möglichen Wege, wie ihr euch informieren könnt und wo ihr euch Hilfe holen könnt, in die Folgenbeschreibung. Schaut da auf jeden Fall immer mal wieder rein, auch bei den anderen Folgen. Da schreiben wir euch immer ganz viel rein. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch mit der Folge ein bisschen helfen, wenn ihr gerade selber irgendwie mit dem Thema zu tun habt, in welcher Form auch immer. Oder wenn nicht, dann einfach ein bisschen mehr Awareness schaffen dafür. Denn Depression ist nicht umsonst die Volkskrankheit, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und das ist einfach ein Thema, was ganz, ganz viele betrifft und wo wir einfach der Meinung sind, da müsste mehr drüber gesprochen werden. Das haben wir jetzt hier intensiv gemacht und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe wie immer sehr viel gelernt und zum Abschluss haben wir wieder unsere Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst, wo Sarah uns Stories aus ihrem Sozialarbeiterleben mitbringt.
Yep. Und jetzt habe ich mal keinen Fall. Es geht nämlich um ein Gespräch zwischen mir und einer Mutter. Das war so abschließend quasi unserer Hilfe. Und dann hat sie mir dann noch gesagt, wissen Sie, Frau Kutsch, also ganz ehrlich, ich war am Anfang schon echt skeptisch, was die Hilfe angeht. Weil meine Nichte, die macht das Gleiche wie sie, aber die kann gar nicht das Gleiche wie sie. Also irgendwie wurde mir relativ schnell klar, die hat genau das Gleiche studiert, genau an der gleichen Hochschule, wo sie auch studiert haben, aber irgendwie kann die nicht das Gleiche. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass, glaube ich, ganz viele Menschen, ich gehe da mit so einer Selbstverständlichkeit um, gar nicht wissen, dass Sozialarbeiter nicht gleich Sozialarbeiter sind. Also in der Uni kann man halt alles studieren, was mit Menschen zu tun hat. Man kann in die Erwachsenenpflege gehen, man kann in die Altenpflege gehen, also man kann auch in irgendwelche Firmen gehen, man kann in die Schule gehen, zum Jugendamt gehen, man kann ja alles machen. Eigentlich. Mhm. Man kann Projekte leiten, man kann ja alles machen. Und das, was ich gemacht habe, ist im Grund dieses Studium. Und danach habe ich mich spezialisiert mit ganz vielen Weiterbildungen, die total spezifisch waren. Und nicht jeder, der halt in der Uni die 3 Jahre Bachelor macht, hat halt das Wissen vom Bachelor. Also ich war auch ganz oft enttäuscht, weil ich dachte, oh geil, ne, ich würde gern mehr über das Thema wissen, und dann war das Thema schon durch quasi. So.
Ja, ich finde, das ist bei sozialer Arbeit besonders krass, weil es gibt ja sehr viele Studiengänge, die extremst breit sind.
Ja.
Und wo dann auch jeder danach irgendwie ja schauen muss, in welche Richtung er sich spezialisiert. Aber ich finde, bei sozialer Arbeit ist es besonders krass. Was ja aber auch schon wieder zeigt, wie riesig dieses Feld auch einfach ist. Also was für eine breite Range es auch einfach gibt, wo man spezifisch helfen kann. Aber jeder, der in die soziale Arbeit geht, verdient meinen größten Respekt. Ich finde das ganz, ganz toll. Also Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, dann macht das, weil wir brauchen solche Leute. Und ich bewundere das immer, weil ich könnte das auf jeden Fall nicht. Deswegen habe ich in diesem Podcast auch eher die zuhörende und nachfragende Rolle. Aber ich finde das einfach total spannend. Und ja, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut doch mal, ob das was für euch wäre. Denn es ist echt mega breit. Man kann total viel machen. Und auch wenn ihr jetzt irgendwie das, was Sarah macht, jetzt nicht unbedingt machen wollt, dann heißt es nicht, dass ihr nicht trotzdem was für euch findet in diesem Bereich. Also das ist total vielfältig.
Auf jeden Fall. Also eine andere Praktikantin bei einer Einrichtung, wo ich war, hat dann gesagt, boah, krass, Frau Kutsch, die wissen ja alles. Und dann habe ich gesagt, haha, ich weiß eigentlich gar nichts. So, ich weiß voll die kleine Bubble nur. Also ich habe keine Ahnung von Ausländerrecht. Da muss ich immer meine Freundin fragen. Ich habe keine Ahnung von Behinderten. Ich habe keine Ahnung, wenn es schon um psychiatrische Anbindungen bei Erwachsenen geht, bin ich schon fast raus eigentlich. Ich bin nur so Jugendhilfe-Bubble. Und das ist eigentlich nicht viel. Und das muss man echt immer wieder sagen, dass das, wie du schon sagst, ganz breit gefächert ist. Und dass man sich gut spezialisieren kann, wenn man möchte. Und dass ich das auch immer jedem empfehlen würde, sich in irgendeiner Art zu spezialisieren, weil ich gehe auch nicht gerne in ein Restaurant, wo Deutsch, Mexikanisch, Arabisch und Sushi gibt. So, ne? Sondern der Studiengang zum Bachelor ist so die Basis für alles. Und dann gibt es da noch verschiedene Mastergänge und es gibt halt verschiedene Spezialisierungen. Und Leute, bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, auch wenn unten drunter immer Sozialarbeiter steht. Also das war mir nach dem Gespräch mit der Mutter echt nochmal ganz klar, dass die wahrscheinlich gedacht hat, ich arbeite so wie ihre Nichte. Die in Vinzenzheim, also das ist bei uns ein Heim für körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen arbeitet. Also da habe ich gar keinen Plan von. Da finde ich auch total bemerkenswert, was die da alles machen.
Ja, Leute, wenn, wie gesagt, wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann versucht es auf jeden Fall. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns ja auch mal sagen, ob ihr eine gesonderte Folge über die soziale Arbeit an sich haben wollt. Also Tipps, Karrieretipps von Sarah sozusagen.
Ja.
Und noch kurze Side-Info. Die nächste Folge, die rauskommt, wird die letzte Folge sein, bevor wir eine Sommerpause machen. Denn Sarah und ich haben festgestellt, dass wir genau zu unterschiedlichen Zeiten in den Urlaub fahren und auch eine wohlverdiente Pause brauchen. Dementsprechend wird es im Juli und August keine Folgen von uns geben. Also die letzte Folge vor der Sommerpause kommt am 27. Juni und dann hören wir uns erst wieder am 5. September zur neuen Staffel dann sozusagen, kann man fast sagen.
Yeah, neue
also
Staffel.
Wir haben im Sommer eine kleine Pause, aber genau. Mehr dazu erzählen wir euch dann auch nochmal bei der letzten Folge. Genau, nur, dass ihr es schon mal gehört habt.
Genau.
Genau, also, nächste Folge sind wir nochmal da in 2 Wochen. Wir hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, bye bye.
Bye bye, lasst es euch gut gehen.